SWR1 Arbeitsplatz.
Die meisten haben wirklich gar nicht verstanden, was wir wollen und auch ehrlich gesagt sehr wenig Interesse gehabt. Aber wir haben genug Menschen gefunden, die sich dafür interessieren.
Und zwar für Blumen aus biologischem Anbau statt von der Monokulturplantage. Saisonal, bunt, unbehandelt. Klingt wundervoll und erinnert an die leuchtenden Blumenwiesen, die gerade überall im Saft stehen. Warum das trotzdem lange kaum jemand haben? Naja, wohl eher bezahlen wollte und wie sich diese junge Gärtnerin aus Baden als eine Pionierin im Bio-Blumen-Business durchsetzen konnte, hört ihr gleich in SWR1 Arbeitsplatz, heute mit Laura Koppenhöfer. Aber vor dem Sprung ins Blumenfeld starten wir mit einem Thema, das nicht ganz so bunt, aber extrem wichtig ist, weil es uns alle betrifft. Die Bundesregierung findet den 8-Stunden-Tag nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen soll die Wochenarbeitszeit das entscheidende Limit sein.
Das eine ist, dass es im Arbeitsablauf auch durch Kundenwünsche, durch Terminlagen mehr Flexibilität heute gibt. Und zweitens ist es der Ausgleich Familie und Beruf. Das heißt, man hat manchmal Phasen, wo man zwischendrin rausgeht, dann aber in eine Gesamtarbeitszeit kommt, weil dazwischen eine Pause ist oder eine Ruhezeit, die das anders organisiert.
Das war der Chef vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft Hüter im ARD-Interview. Der findet also gut, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich wir wollen im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. So wären rein rechnerisch bis zu 13 Stunden Tage möglich, damit weiterhin mindestens 11 Stunden Pause zwischen zwei Einsätzen bleiben innerhalb von 24 Stunden. Dafür wären andere Tage der Woche zum Ausgleich kürzer. Finden nicht nur Arbeitgeber, auch einige Beschäftigte gar nicht mal so schlecht. Bedenken gibt es aber natürlich auch, große Bedenken sogar, wie unsere Umfrage aus Ludwigshafen zeigt.
Nee, also ich würde sagen, normal 8 Stunden reicht, weil Überstunden ist schon heftig.
Man kann nicht mehr oder jetzt im Sommer, wir sind den ganzen Tag draußen, wir sind bei knapp 40 Grad dann unterwegs. Bei der Straßenreinigung, ich tue Mülleimer sauber machen.
Solange es bei 40 Stunden die Woche bleibt, je nachdem wie viel Mitspracherecht ich dann habe, das für mich selbst entscheiden kann, welche Tage ich lang mache, welche Tage ich dann vielleicht frei habe, ist das für mich okay.
Wenn der Mitarbeiter ein Zuspruchsrecht hat, also mitbestimmen kann, was er arbeiten möchte, selber, nicht schlecht. Nur wenn er es vordiktiert bekommt, schlecht.
Halte ich gar nichts davon, weil das für alle, die zum Beispiel kleine Kinder zu Hause haben, die Elternteile haben, die zu pflegen sind, die ehrenamtlich tätig sind, für die ist das alles nicht machbar und stemmbar. Das ist doch nicht realistisch. Wenn ich kleine Kinder habe, wie soll ich denn 10 Stunden am Tag arbeiten, wenn die Betreuungszeiten immer schlechter werden?
Das ist gut, finde ich, dass man dann mal den anderen Tag um 6 Uhr gehen kann, wenn man zum Arzt muss oder zur Familie oder irgendwas. Wenn es doch ausgeglichen wird, wenn man genau dieselbe Zeit, finde ich es nicht schlimm.
Ob sich das so umsetzen lässt und ob das für die Gesundheit so zuträglich ist, wage ich sehr zu bezweifeln. Was ich festgestellt habe, ist, dass ich im mobilen Arbeiten über die normale Arbeitszeitspanne hinaus verfügbar bin und dann zum Teil eigene Termine auch etwas zurückstelle oder Arbeitszeiten ausweite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn ich es mir auch einteilen kann, so wie ich es brauche. Es hat Vor- und Nachteile.
So brutal. Wir haben so viele Jahre lang für Arbeitnehmerrechte gekämpft. Das ist Teil unserer Geschichte, ist unabhängig von den Parteien und so weiter. Ich habe bei sowas immer das Gefühl, dass man solche Gesetze macht, damit man halt den Arbeitnehmer noch ein bisschen mehr reinpressen kann.
Ja, der 8-Stunden-Tag war vor mehr als 100 Jahren tatsächlich eine enorme Errungenschaft. Und wichtig hierbei, das Tagespensum kann auch heute schon auf 10 Stunden ausgeweitet werden, wenn diese Überstunden innerhalb von 6 Monaten wieder ausgeglichen werden. Die geltende Rechtslage, die schauen wir uns gleich auch noch genauer an. Aber erstmal interessiert uns, was die Arbeitszeitforschung sagt. Das weiß Angelika Kümmerling vom Institut Arbeit und Qualifikation der Uni Duisburg-Essen. Frau Kümmerling, wie schauen Sie als Arbeitszeitforscherin auf diese Debatte zum 8-Stunden-Tag?
Der Wunsch nach der Auflösung des 8-Stunden-Tags zugunsten einer Wochenarbeitszeit, das ist ja schon lange im Portfolio der Arbeitgeber. Vergessen wird dabei, dass der 8-Stunden-Tag eine Schutzfunktion hat für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin. Das heißt, der 8-Stunden-Tag ist nicht aus Bequemlichkeit vom Himmel gefallen, sondern stellt eine wichtige Leitfunktion in der Gesellschaft dar. Wir wissen ja auch aus der Forschung, dass je länger der Arbeitstag dauert, desto höher ist die Gefahr für Fehler und auch für Unfallrisiken. Also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie arbeiten 10 Stunden, Sie arbeiten 11 Stunden in einem körperlich anstrengenden Beruf, Sie sind vielleicht auch emotional belastet und dann müssen Sie auch noch mit dem Auto eine längere Wegstrecke hinlegen, um nach Hause zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie fit zu Hause ankommen, ist natürlich deutlich geringer. Wir wissen, dass die Unfallwahrscheinlichkeit steigt. Ich sehe einfach die langfristigen Vorteile nicht, die mit einer Auflösung des 8-Stunden-Tages einhergehen.
Weil man am Ende mehr Unfälle hat, mehr Erschöpfung mit ja auch den bekannten Langzeitfolgen, dass dann auch richtige Burnout-Erkrankungen daraus hervorgehen. Und am Ende schadet es auch der Arbeitgeberseite?
Wir sind ja jetzt schon in einer Phase, wo der durchschnittliche Arbeitnehmer, die durchschnittliche Arbeitnehmerin nicht jung ist. Wir haben sehr hohe Krankenstände, sowohl aufgrund von psychischer wie auch physischer Erkrankungen, Ausfallzeiten. Wenn wir jetzt den 8-Stunden-Tag auflösen, dann werden die Zahlen nicht besser werden.
Aber wenn wir uns von diesen körperlich anstrengenden Berufen wegbewegen und ins Büro gehen, wo ja auch Homeoffice immer normaler wird. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Eltern zum Beispiel die Abendstunden nutzen, auch für die Arbeit. Und es hier, also nicht als tägliche Normalität, aber ich habe zum Beispiel was Dringendes abzugeben. Und dann reiht sich das an dem einen Tag richtig aus und dafür dann am nächsten Tag weniger. An der Stelle könnte es doch auch den Beschäftigten was bringen.
Aber wie gut bin ich denn nach 11 Stunden oder nach 10 Stunden? Also die Fehleranfälligkeit, das wissen wir, die steigt.
Also mit einer Unterbrechung am Nachmittag klassischerweise. Also dass man den Vormittag 6 Stunden arbeitet und dann abends nochmal.
Also da würde ich dagegen halten, auch wenn Sie eine Pause haben mittags, quasi eine Zwischenschicht, Kinderbetreuung, dann haben Sie auch gearbeitet. Sie sind abends dann einfach auch nicht so fit. Also Sie sprechen ja jetzt auch eher über fragmentierte Arbeitszeiten. Das heißt, was Sie ja eben angedeutet haben, das ist ja, Sie haben 6 Stunden tagsüber, machen eine Pause und dann fangen Sie abends nochmal an. Das ist ja jetzt auch möglich. Dafür brauchen Sie keine Ausweitung des 8-Stunden-Tages.
Ich glaube, die politische Absicht an dieser Stelle ist relativ klar. Die Wirtschaft soll ja gestärkt werden und das ist ja auch wirklich nötig. Also Arbeit soll effizienter gemacht werden durch flexibleren Personaleinsatz, ganz nach Bedarf und auch ein Stück weit billiger, weil ja die, ich sag mal, tägliche Überstunde dann wegfallen würde. Aber wir müssen ja fairerweise schon sagen, dass arbeitsrechtliche Reformen in der Vergangenheit durchaus auch mal den Beschäftigten was gebracht haben, also wie die Brückenteilzeit zum Beispiel. Aber da sehen Sie bei dieser Reform kein Potenzial, dass das beiden Seiten hilft?
Also wir wissen aus der Forschung, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich mehr Flexibilität wünschen. Sie verstehen aber etwas ganz anderes darunter. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wünschen sich in der Regel mehr Mitspracherecht, mehr Autonomie in der Arbeitszeit. Das steht aber immer im Widerspruch zu den Flexibilitätsbedarfen der Arbeitgeberseite. Die Frage, die sich ja stellt bei Arbeitszeitflexibilität, ist, wer bestimmt am Schluss darüber, wann gearbeitet wird? Und wenn mein Arbeitgeber sagt, ja, ich habe das Recht, heute arbeitest du 12 Stunden, 11 Stunden und ich sage, aber heute bräuchte ich eigentlich mehr Flexibilität in die andere Richtung. Wer kann sich am Schluss durchsetzen? Wer hat die größere Verhandlungsmacht? Und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen brauchen in der Regel Flexibilität, um private und berufliche Verpflichtungen irgendwie zu vereinbaren. Die private Dimension, die hat der Arbeitgeber aber in der Regel gar nicht auf dem Zettel. Der möchte sein Personal möglichst gut, möglichst effizient an den Arbeitsbedarf anpassen. Auch das steht in Widerspruch zu Vereinbarkeitswünschen. Wenn ich ein Kind oder andere Sorgeverpflichtungen habe, dann hilft mir in der Regel nicht, dass ich am nächsten Tag kürzer arbeiten kann, weil ich nämlich am Tag zuvor mein Kind nicht ins Bett bringen konnte oder nicht beim Abendessen war. Also das ist eine Milchmädchenrechnung. Das geht gerade für Personen mit Betreuungsverpflichtungen, geht das oft nicht auf.
Und das wäre realistischerweise wahrscheinlich die Folge. Ich spitze jetzt zu, dass die Männer, die eh in Vollzeit sind, noch mehr arbeiten und die Frauen, die eh schon das meiste auffangen müssen zu Hause, noch mehr auffangen zu Hause.
Ja, genau.
Das kann ja gesamtgesellschaftlich auch niemand wollen.
Sollte man meinen.
Hm. Ja. Und wenn zum Beispiel Branchen wie jetzt das Gastgewerbe oder Tourismusbranche, die halt wirklich sagen, wir haben Stoßzeiten, wir haben aber auch Flaute, das wäre so eine große Hilfe für uns, wenn wir da ein bisschen flexibler agieren könnten. Dem muss man dann sagen, das liegt in der Natur der Sache, das lässt sich nicht ändern.
Also wir sehen doch gerade in der Gaststättenbranche, dass diese Branche große, große Probleme hat, Personal zu binden, Personal zu rekrutieren. Warum sollen denn diese Probleme besser werden, wenn wir jetzt sagen, ihr müsst noch länger arbeiten? Wir sehen in allen Daten seit Jahren, dass Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt sich eine Reduzierung der Arbeitszeiten wünschen. Warum muss denn das noch mehr werden?
Hm. Die politische Absicht, was für die Wirtschaft zu tun, die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und wir haben Branchen, die kämpfen. Aber es gibt eben auch Stimmen, die sagen, ja, aber denen hilft auch ein längerer Arbeitstag nicht. Also liegen die wahren Gründe und die wahren To-Dos eigentlich ganz woanders als im Arbeitszeitgesetz.
Das würde ich vermuten. Wir sehen ja auch seit Jahren, dass die durchschnittlichen Arbeitszeiten rückläufig sind. Dass es auch einen geringeren Bedarf an Überstunden zu geben scheint. Wir haben letztes Jahr ein Arbeitszeitvolumen gehabt von einer Höhe, das hatten wir vorher noch nie. Das heißt, individuell sinken die Arbeitszeiten zwar, aber da wir mehr Leute in Arbeit haben als in früheren Jahren, ist das Arbeitszeitvolumen gestiegen. Das heißt, insgesamt gesehen arbeiten wir gesamtgesellschaftlich gar nicht so wenig. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Arbeitszeitgesetz die wirtschaftlichen Probleme lösen.
Angelika Kümmerling vom Institut Arbeit und Qualifikation der Uni Duisburg-Essen hält als Arbeitszeitforscherin wenig von der geplanten Abkehr vom 8-Stunden-Tag, auch weil sie, von den gesundheitlichen Risiken abgesehen, schon genügend Möglichkeiten zur Flexibilität sieht, auch mit den heutigen Gesetzen. Und genau die schauen wir uns jetzt näher an.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Rechtsanwalt Michael Felser fasst uns das aktuelle Arbeitszeitgesetz im Wesentlichen zusammen.
Seit 30 Jahren gilt das Arbeitszeitgesetz. Das regelt grundsätzlich 8 Stunden pro Werktag. Bei einer 6-Tage-Woche, da ist der Samstag also in der Regel mit drin. Also maximal 8 Stunden pro Werktag mal 6 sind 48 Stunden pro Woche. Man kann verlängern auf 10 Stunden täglich, allerdings nur, wenn innerhalb von 6 Monaten oder 24 Wochen im Schnitt wieder 8 Stunden täglich erreicht werden. Das heißt also, der Gesetzgeber geht davon aus, dass bei über 8 Stunden die Gesundheit jetzt nicht mehr so gewährleistet ist. Deswegen gibt es eine tägliche Höchstarbeitszeit von 8 Stunden, maximal 10 Stunden.
Wichtig an der Stelle, für rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland gelten Tarifverträge. Und die können je nach Branche auch Ausnahmen vom allgemeinen Arbeitszeitgesetz festlegen.
Das Arbeitszeitgesetz gibt nur den Rahmen vor. Und in diesem Rahmen wird den Gewerkschaften erlaubt und den Betriebsräten, wenn ein Tarifvertrag besteht, Ausnahmen, weil man natürlich weiß, zum Beispiel ist im Arbeitszeitgesetz Sonn- und Feiertagsarbeit grundsätzlich verboten. Wir alle wissen, wenn sonntags und feiertags im Krankenhaus nicht gearbeitet wurde oder bei der Bundesbahn oder im öffentlichen Nahverkehr oder in der Gastronomie, dann sähe die Welt anders aus. Deswegen gibt es viele, viele, viele Ausnahmen in Tarifverträgen, die aber dann auch wieder Regelungen haben, um den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten, trotz dieser Ausnahmen.
Heißt dann im Umkehrschluss, der Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Tagesarbeitszeit kommt vor allem von Betrieben ohne Tarifvertrag?
Die Arbeitgeber beklagen, dass es nicht flexibel genug ist. Also es gibt dann natürlich im politischen Raum auch so Aussagen wie, die Deutschen arbeiten zu wenig. Aber man muss natürlich auf Produktivität gucken. Im internationalen Vergleich liegen wir da gar nicht so schlecht, was die Produktivität angeht. Also die Arbeitgeber wollen wegkommen von diesem starren 8-Stunden-Tag, obwohl man natürlich auch sagen muss, den gibt es in den meisten Unternehmen nicht mehr. In Kleinbetrieben, die nicht von Gewerkschaften, von Tarifverträgen erfasst werden, da ist natürlich das Arbeitszeitgesetz mit seinen starren Regeln maßgeblich.
Dieser Wunsch nach Flexibilität, den haben ja durchaus nicht nur die Betriebe, sondern auch viele Beschäftigte. Nur stellen sich beide Seiten oft was anderes darunter vor. Wie müsste also ein zeitgemäßes Arbeitszeitgesetz gestaltet sein, damit es beiden Seiten gerecht wird? Dazu hat Arbeitsrechtler Michael Felser aus seiner langjährigen Erfahrung mit arbeitsrechtlichen Streitfällen ein paar Vorschläge.
Einerseits muss sichergestellt werden, dass der Gesundheitsschutz, dazu dient das Arbeitszeitgesetz ja auch, gewährleistet ist. Und natürlich muss der Gesetzgeber gucken, dass nicht entgrenzt wird. Ja, wenn das Arbeitszeitgesetz sagt, ja nicht umsonst, die Tarifverträge dürfen Ausnahmen zulassen, der einzelne Arbeitgeber nicht, auch wenn der Arbeitnehmer zustimmt, weil der Arbeitnehmer in einer schwächeren Position ist. Mein Vorschlag wäre, dass man das vielleicht sogar öffnet, weil die kleinen Handwerksbetriebe oder kleine Geschäfte ja gar nicht organisiert werden können. Also da wird es keine Tarifverträge geben. Die andere Lösung wäre, dass man im Arbeitsvertrag Regelungen aufnimmt, die natürlich der Gesetzgeber begrenzt, aber dem Mitarbeiter jederzeit das Recht gibt, diese Zustimmung zu widerrufen. Das ist der Unterschied, ne? Weil wenn man eingestellt wird, unterschreibt man alles, was da vorgelegt wird und kommt dann nachher nicht weg. Wenn man es jederzeit widerrufen kann, dann wäre die Möglichkeit natürlich für den Arbeitnehmer auch gesichert, wenn da übertrieben wird, dass er sagt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Es gilt jetzt wieder das, was im Arbeitszeitgesetz als Regel vorgeschrieben wird. Dann muss man natürlich auch sagen, der Gesetzgeber kann also nicht nur auf Arbeitgeber zeigen und auf Arbeitnehmer, sondern muss auch selber was dafür tun, dass es sich wieder lohnt. Ja, für viele Arbeitnehmer lohnt es sich ja gar nicht, mehr zu arbeiten wegen den Sozialabgaben und den Steuern. Da sieht das Gesetz jetzt vor, dass Überstundenzuschläge steuerfrei gestellt werden können, aber für Geringverdiener, die nicht so viel Steuern abführen, ist das jetzt auch nicht unbedingt ein großer Anreiz. Und natürlich, die Kinderbetreuung muss sichergestellt sein. Das ist doch das Problem. Also der Staat, wenn er mehr Kitas nicht hinbekommt, dann bürokratische Regeln für Tagesmütter, das ist ja auch eine Katastrophe, was Tagesmütter alles tun müssen, absolvieren müssen, bevor man eine Kinderbetreuung sicherstellen kann. Also das müsste viel flexibler geregelt werden. Das wären alles Vorschläge, wo drei Beteiligte aber im Boot sind, der Staat, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften, die natürlich maßgeblichen Einfluss beim Gesetzgebungsvorhaben haben.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Jetzt aber raus in die Blumenwiese bzw. ins Blumenfeld. Die Bio-Blumengärtnerei Floralita verkauft sogenannte Slow Flowers, also Blumen, die schon gezielt für den Verkauf, aber trotzdem saisonal und natürlich wachsen dürfen, im Gegensatz zu den üblichen Schnittblumenplantagen. Von denen wollte die Gärtnerei in Sinsheim bei Baden-Baden schon vor Jahrzehnten weg, aber der erste Anlauf scheiterte. Wie der zweite, eine Generation später, dann doch gelingen konnte, das hören wir jetzt von SWR1 Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer.
Löwenmäulchen, Lefkojen, Sommerflocks, Rittersporn-Rosen und noch gut ein Dutzend anderer Blumenarten wurden gerade in den Gewächshäusern und auf den Feldern der Gärtnerei Floralita in Sinsheim bei Baden-Baden frisch geschnitten. Ein Elektrofahrzeug bringt sie in die Versandabteilung und in den Hofladen.
Ich mag sie noch feucht unten, damit nichts austrocknet. Ja?
Das Besondere, die Blumen sind alle aus biologischem Anbau. Schon vor gut 10 Jahren hat Sonja Grimm damit begonnen, den Familienbetrieb entsprechend umzubauen und war damit einer der ersten auf dem deutschen Bioblumenmarkt.
Bioschnittblumen werden ohne chemisch-synthetische Pestizide angebaut. Wir nutzen organische Dünger statt Salze, um den Boden zu fördern. Wir haben ein ganzes kleines Ökosystem statt eine Monokultur. Wir haben Nützlinge, eigentlich unsere wichtigsten Mitarbeiter in der Gärtnerei. Wir arbeiten sehr viel mit Prävention, weil wir natürlich biologisch wenig reagieren können, wenn es zu spät ist.
In den Gewächshäusern gibt es jetzt eine bunte Vielfalt. Wo früher nur Rosen angebaut wurden, wachsen heute viele Blumenarten nebeneinander. Dazwischen Grünstreifen und, in herkömmlichen Gewächshäusern undenkbar, am Rande der Blumenrabatten wächst auch mal eine Distel oder Brennnessel, die von Hand ausgezupft wird.
Wir haben jetzt über 150 Arten und davon jeweils noch 5 bis 10 Sorten. Wir haben versucht, möglichst jedes Jahr mehr gesunde Arten anzubauen.
Schon ihr Vater Markus Schmelzle hatte vor über 30 Jahren versucht, nachhaltig Schnittblumen anzubauen. Aber damals war die Zeit noch nicht reif dafür. Umso mehr freut er sich, dass seine Tochter die Wende doch noch geschafft hat.
Vorher war ich halt so in dem Hamsterrad, ne? Du musst mehr machen. Mehr Umsatz, mehr von einer Sache spezialisieren. Und jetzt sind wir gerade umgekehrt. Vielseitig. Vielleicht haben wir nicht mehr so viel Umsatz. Aber wir sind an sich zufrieden auch, ne?
Bis dahin war es ein langer, steiniger Weg, ergänzt Tochter Sonja Grimm.
Die meisten haben wirklich gar nicht verstanden, was wir wollen und auch ehrlich gesagt sehr wenig Interesse gehabt. Aber wir haben genug Menschen gefunden, die sich dafür interessieren. Und es war schwierig, weil es keinerlei Vermarktungswege gibt. Wir waren früher auf dem Großmarkt. Die kennen aber kein Bio, da wollte keiner Bio. Und wir hatten keinen Absatzweg mehr.
Inzwischen hat Flora Lieter diese Absatzwege aus eigener Kraft aufgebaut. Den eigenen Hofladen, befreundete Gärtnereien, die hinter der Idee stehen, und der Online-Shop, über den Kunden in ganz Deutschland für den nächsten Tag Blumen bestellen können. Dass Bio und Nachhaltigkeit generell immer mehr Menschen wichtig ist, hilft dabei natürlich. Das freut auch Mitarbeiterin Tanja Kasper aus dem Hofladen. Sie ist fast 30 Jahre dabei und hat den ganzen Umstellungsprozess mitgemacht.
Ich bin froh, man sieht es auch in meinen Händen jetzt zum Beispiel. Früher war ja konventionell, wir haben ja auch behandelt. Die zugekauften Rosen waren ja total mit Spritzmitteln behandelt. Und da waren immer aufgerissene Hände und Wunden praktisch. Und jetzt einfach nur dreckige Hände.
Genießt den Frühsommer. Davor noch schnell SWR1 Arbeitsplatz in ARD Sounds abonnieren, den Podcast zu allem, was im Job bewegt. Ich bin Laura Koppenhöfer und freue mich schon aufs nächste Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.